Und zum Schluss dieses Kapitels eine Frage: Warum macht Gott das eigentlich so, dass sein Reich so unscheinbar kommt? Ich meine, er müsste das doch nicht so tun. Warum wächst sein Reich im Verborgenen? Warum ist das nötig? Ich möchte mal versuchen, eine Antwort zu geben. Gott möchte, dass wir eine bewusste und persönliche Entscheidung treffen für ihn und sein Reich. Und darum gibt er uns gerade so viel Einblick in sein Reich, dass wir eine bewusste und persönliche Entscheidung treffen können. Mehr nicht. Gott will uns nämlich nicht überwältigen durch eine gigantische Demonstration seiner Macht. Könnte er ja tun. Er will es aber nicht. Er will unsere persönliche Entscheidung. Und darum präsentiert er sein Reich zunächst mal verhüllt. Wenn das Reich Gottes machtvoll sichtbar werden wird an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, dann wird niemand mehr auf der Welt einen Zweifel haben, dass das Reich Gottes eine machtvolle Sache ist. Niemand wird es mehr unterschätzen oder übergehen. Alle werden sehr wahrscheinlich überwältigt sein. Aber es wird dann keine Möglichkeit der Entscheidung mehr geben. Und darum ist die Zeit, in der das Reich Gottes nur verhüllt in der Welt vorzufinden ist, darum ist das eine Gnadenzeit. Verstehen Sie? Darum ist die Zeit, in der das Reich Gottes noch unscheinbar auftritt, eine Gnadenzeit, eine Zeit der Entscheidung. Ich sage es noch deutlicher. Gott nimmt uns so ernst, dass er sich uns nur vorsichtig nähert, um uns eine freie Entscheidung für oder gegen ihn zu ermöglichen. Weiter, das Reich Gottes ist auch ein Reich der Geduld. Wir haben gesagt, das Reich Gottes ist ein Reich der Stärke. Es setzt sich durch, allen Widerständen zum Trotz. Und diese Stärke des Reiches Gottes zeigt sich jetzt noch in einer anderen, besonderen Eigenschaft. Es ist auch das Reich einer sehr ungewöhnlichen, besonderen Geduld. Und das Gleichnis vom Unkraut im Weizen macht diese Tatsache besonders anschaulich. Gehen Sie doch mal mit mir in das Matthäusevangelium, Kapitel 13, Verse 24 bis 30. Matthäus 13, 24 bis 30. Er legte ihnen aber ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Und dann gibt es eine Erklärung zu diesem Gleichnis, die kommt in den Versen 36 bis 43. Die schauen wir uns auch noch an, Verse 36 bis 43. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis von Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Ich weise darauf hin, dass es in diesem Gleichnis nicht um die Kirche geht. Das können Sie oft finden, auch in Kommentaren und Predigten. Es geht in diesem Gleichnis nicht um die Kirche. Vers 38 sagt eindeutig: Der Acker ist die Welt, nicht die Kirche. Und damit ist eines klar, Gott breitet sein Reich in der Welt aus, aber er tut es nicht in der Weise, dass er das Böse vernichtet. Er tut es nicht in der Weise, dass er das Böse vernichtet. Das Reich Gottes ist ein Reich großer Geduld. Man könnte auch sagen, das Reich Gottes ist ein Reich großer Souveränität. Gott lässt es zu, dass die Herrschaft des Bösen direkt neben seinem Reich aufwächst und ausreift. So geduldig und so souverän ist das Reich Gottes. Es wächst und dringt in der Welt vor, aber es attackiert das Böse nicht direkt. Jedenfalls nicht sofort. Bei der Ausbreitung des Reiches Gottes geht es also so zu, dass einzelne Menschen dem Zugriff des Bösen, dem Zugriff der Sünde, dem Zugriff Satans entzogen werden und ins Reich Gottes hineinkommen. Die Auseinandersetzung zwischen dem Reich Gottes und der Herrschaft des Bösen sieht also so aus, dass immer einzelne Menschen aus dem Machtbereich der Sünde und aus dem Machtbereich Satans herausgeholt werden und Bürger des Reiches Gottes werden. Aber der Satan selbst und die Herrschaft, die er ausübt, wird nicht, noch nicht, direkt attackiert. Das Reich Gottes ist so souverän und so kraftvoll, dass es das Wachstum des Bösen auf Zeit zulässt. Eine erstaunliche Tatsache. Es gehört zu den Eigenschaften Gottes und zu den Kennzeichen seines Reiches, dass er das Böse ausreifen lässt, bevor er es richtet. Und damit ist eines klar: Christen haben nicht den Auftrag, direkt den Kampf gegen die Finsternis zu führen. Sie haben wohl den Auftrag, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit Menschen aus dem Machtbereich der Sünde und aus dem Machtbereich Satans herausgerettet werden. Aber sie haben nicht den geistlichen Auftrag, direkt den Kampf gegen die Mächte der Finsternis aufzunehmen. Das wird jetzt noch einmal bestätigt, wenn wir in den Abschnitt im Epheserbrief über die geistliche Waffenrüstung Gottes anschauen. Epheser 6, 10 bis 17. Epheser 6, 10 bis 17. Die Rüstungsteile, die Paulus dort aufzählt, Gürtel, Brustpanzer, Stiefel, Großschild, Helm, haben sämtlich defensiven Charakter, dienen also der Verteidigung. Das gilt übrigens auch für die Machaira, das römische Kurzschwert, das zur Abwehr von Schwertattacken diente, aber nicht zum Angriff. Hören wir aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 13 bis 17. Ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten, nicht Angriff führen. Ja? Merken Sie den Unterschied? Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten können. Es geht also um Verteidigung von Territorium, geistlichem natürlich, geistlichem Territorium. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Ja, damit ist ein römischer Großschild gemeint, hinter dem man stehen kann, der den ganzen Körper deckt. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Der war bespannt vorne mit Leder. Das Leder war mit Wasser getränkt. Da erloschen die Brandpfeile in diesem Schild. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, die Machaira des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt. Es ist in den letzten Jahren innerhalb der weltweiten charismatischen Bewegung viel die Rede von geistlicher Kampfführung. Darunter wird meistens die direkte geistliche Auseinandersetzung mit Mächten des Bösen verstanden. Auf Jesusmärschen, Gebetsmärschen, aber auch bei Fastenmarathons und Gebetsmarathons sollen sogenannte Territorialgeister direkt angegriffen und bekämpft werden. Diese Praxis scheint mir biblisch in keiner Weise gedeckt zu sein. Im Gegenteil, das Gleichnis vom Unkraut in Weizen macht unübersehbar klar, dass bis zur Ernte, also bis zu dem Tag, an dem das Reich Gottes aus der Unscheinbarkeit hervortritt, dass bis zu diesem Tag der Kampf gegen das Böse nicht direkt geführt wird. Und auch dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er den Kampf gegen die Finsternis führen und nicht wir. Halten wir also fest, das Reich Gottes ist ein sehr souveränes Reich. Es ist so souverän, dass es das Wachstum und das Ausreifen des Bösen neben sich duldet. Allerdings für eine begrenzte Zeit. Der direkte Angriff auf das Böse wird erst dann geführt, wenn das Reich Gottes unübersehbar und machtvoll hervortritt. Und jetzt müssen wir noch einen wichtigen Aspekt des Reiches Gottes berücksichtigen und kennenlernen. Das Reich Gottes ist nicht nur ein Reich der Gnade, nicht nur ein Reich der Liebe, nicht nur ein Reich der Stärke, nicht nur ein Reich der Geduld, sondern es ist auch ein Reich der Heiligkeit. Reich Gottes, Reich der Heiligkeit. Wir haben gesagt, das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade, eines Schuldenerlasses, ein Reich der Liebe, ein Reich der Geduld. Wenn man das so hört, könnte man den Eindruck haben, dass das Reich Gottes etwas Weiches ist, etwas Nachgiebiges, dass es ein Reich verschwommener, unverbindlicher Toleranz ist. Man könnte diesen Eindruck haben. Aber das trifft nicht zu. Die Einlassbedingungen in das Reich Gottes sind von messerscharfer Klarheit, unnachgiebiger Härte und von einer Schroffheit, die einem den Atem nimmt. Der Evangelist und Pfarrer Theo Lehmann hat diese Tatsache einmal auf die Formel gebracht: Gott senkt die Preise nicht. Und so ist es wirklich. Gott senkt die Preise nicht. Er tut es nie und unter keinen Umständen. Gott verändert und verniedlicht die Einlassbedingungen in sein Reich nie. Und wer diese Einlassbedingungen nicht akzeptiert, wer versucht, sie zu umgehen, sie zu verändern oder sie herunterzuhandeln, der wird am Reich Gottes scheitern. Er wird daran abprallen, er wird daran abgleiten und abstürzen. Was will er nun mit diesem Bild, werden Sie sich fragen. Ne? Das ist so ähnlich wie mit den Astronauten und dem Space Shuttle. Wenn die zur Erde zurückkehren, dann müssen sie, wenn sie in die Erdatmosphäre eintauchen, einen ganz bestimmten Winkel einhalten. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie mit einer aberwitzigen Wucht in den Weltraum geschleudert. Es ist egal, ob den Astronauten der Eintrittswinkel in die Erdatmosphäre persönlich zusagt und persönlich sympathisch ist. Sie müssen ihn akzeptieren oder aber scheitern. Es gibt kein Drittes. Und mit dem Reich Gottes ist es genauso. Es ist ein Reich unbeugsamer Maßstäbe. Es ist ein Reich der Heiligkeit. Und wir können diese Maßstäbe, diese Einlassbedingungen nicht verändern. Sie sind uns von Gott vorgegeben. Natürlich steht es uns frei, die Maßstäbe des Reiches Gottes zu bemängeln. Wir können kritisieren, dass sie zu steil sind, zu hoch oder zu hart. Das steht uns frei. Es steht uns ebenfalls frei, die Lebensmaßstäbe des Reiches Gottes herunterzuspielen, zu verwässern, zu verdrehen oder sie für veraltet zu erklären. Auch das können wir tun. Aber Gott senkt die Preise nicht. Und wenn wir seine Eintrittsbedingungen ins Reich Gottes nicht annehmen, wie sie in der Bergpredigt formuliert sind, dann wird eines geschehen. Dann werden wir scheitern am Reich Gottes. Wir werden gnadenlos abprallen und mit einer ungeheuren Wucht hinaus katapultiert werden in eine Ewigkeit ohne Gott. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Mit Eintrittsbedingungen ist nicht gemeint, dass wir die Maßstäbe, die die Bergpredigt vorgibt, perfekt einhalten müssen, bevor wir ins Reich Gottes hineinkommen können. Wenn das so wäre, dann käme wohl niemand ins Reich Gottes. Gemeint ist dies, das Reich Gottes ist ein Reich der Heiligkeit und wer hinein will, muss bereit sein, die Maßstäbe Gottes verbindlich auf sein Leben anzuwenden und sich in eine tiefe und ehrliche Schulderkenntnis hineinführen zu lassen. Wer diese Schulderkenntnis umgehen will und stattdessen lieber an den Maßstäben Gottes herumdreht und herummanipuliert, der wird an Gottes Reich abprallen, er wird daran entlang schrammen, aber er wird nicht hineinkommen. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, warum sind die Eintrittsbedingungen ins Reich Gottes so schroff, so steil und so kompromisslos? Sie sind es darum, weil sie ein direkter Spiegel des Charakters Gottes sind. Alles, was Sie in der Bergpredigt Jesu an Maßstäben finden, ist ein direkter Ausdruck des Charakters Gottes. Und Gott ändert seinen Charakter nicht. Er ist ein heiliger Gott. Und er wird es immer sein. Und darum gilt, Gott ist ein Gott der Gnade, ja. Gott ist ein Gott der Geduld, ja. Gott ist ein Gott der Liebe, ja. Aber er ist unbeugsam in seinem Charakter. Er ist von schroffer Härte in seinen Maßstäben. Und es ist möglich, an dieser Unbeugsamkeit Gottes zu scheitern. Es ist möglich, an dieser Unbeugsamkeit Gottes abzugleiten und abzuprallen und dann einzugehen in eine Ewigkeit der Verlorenheit. Und darum gilt, ohne tiefe Schulderkenntnis, ohne persönliche Umkehr, ohne klaren Bruch mit dem alten Leben, ohne klare Neuordnung des Lebens nach Gottes Maßstäben, ist der Zugang ins Reich Gottes nicht möglich. In einem seiner Gleichnisse hat Jesus diese Tatsache besonders klar auf den Punkt gebracht. Dieses Gleichnis finden Sie in Matthäus 22, 1 bis 14. Es ist das Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Matthäus 22, 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich Gottes gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte die Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Jetzt kommt's. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappern sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die Hochzeit, zu der eingeladen wird, steht für das persönliche Reich Gottes, für die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und dann ist da dieser eine, der in seinen alten, verschmutzten Kleidern den Zugang zur Hochzeitsfeier versucht. Seine alten Kleider stehen für sein altes, von Schuld belastetes Leben. Er trägt dieses Leben noch mit sich. Er ist nicht bereit, es abzulegen. Er ist nicht bereit, den Bruch mit seinem alten Leben zu vollziehen. Er ist nicht bereit, Gottes Maßstäbe verbindlich auf sein Leben anzuwenden. Er ist nicht bereit, vor Gott reinen Tisch zu machen. Er versucht ohne Bekehrung den Zugang zum Reich Gottes. Und er scheitert. Er prallt ab an diesem unbeugsamen Charakter Gottes. Er prallt ab an der Heiligkeit Gottes und er wird hinauskatapultiert in die Dunkelheit, wo Gott nicht ist. Und ganz dasselbe gilt natürlich für die, die die Einladung von vornherein ausschlagen, verhöhnen und missachten. Und jetzt denken Sie nochmal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Es ist ja das Gleichnis im Neuen Testament, das die Barmherzigkeit Gottes so besonders stark zum Ausdruck bringt. Aber beachten Sie, auch in diesem Gleichnis muss erst die Umkehr geschehen. Der persönliche Bruch mit dem Leben unter den Schweinen. Die Bankrotterklärung vor Gott. Der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn erspart dem Sohn die Umkehr nicht. Und erst danach ist der Zugang ins Vaterhaus wieder möglich. Die persönliche Umkehr, der Bruch mit dem alten Leben, die verbindliche Orientierung an den Maßstäben Gottes sind natürlich heute sehr umstritten. Damit sage ich Ihnen nichts Neues. Umstritten besonders im Bereich der Sexualität und noch stärker bei dem Anspruch Jesu, die einzige Wahrheit zu sein. Und umstritten waren diese Maßstäbe Gottes schon immer. Ich habe vor einiger Zeit ein Plakat gesehen an einer Litfaßsäule, auf dem wurde für eine kirchliche Veranstaltung, für einen Vortrag geworben. Und das Thema des Vortrags hieß: Passt die Ethik der Bergpredigt, also gemeint die Maßstäbe, passen die Maßstäbe der Bergpredigt noch in unsere Zeit? Das war ein sehr verräterischer Titel. Er enthält nämlich gleich zwei Unterstellungen. Zum einen unterstellte er, dass es irgendwann einmal eine Zeit gegeben haben müsse, wo die Maßstäbe der Bergpredigt allgemein anerkannt und populär waren und wo sie vortrefflich in die Zeit passten. Und zum anderen unterstellte er, die Maßstäbe der Bergpredigt müssten sich schon irgendwie unserer Zeit anpassen, damit man sie überhaupt noch jemandem zumuten kann. Und beide Unterstellungen sind falsch. Es hat nie eine Zeit gegeben, in der die Maßstäbe Gottes populär waren und in die Zeit passten. Die Menschen haben sich schon immer und zu allen Zeiten daran gerieben und sie in Frage gestellt. Sie haben gegen die Heiligkeit Gottes gekämpft und sie nicht wahrhaben wollen. Und all das einfach darum, weil Menschen von Natur aus, so wie sie geboren werden, Feinde Gottes sind. Römer 5, Vers 10, schauen Sie mal schnell hin. Menschen, so wie sie von Natur aus sind, sind Feinde Gottes. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, schreibt Paulus, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir gerettet werden, werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Ja, Menschen von Natur aus sind sie Feinde Gottes und das bringt sie dazu, sich an der Heiligkeit Gottes zu reiben und sie zu bekämpfen. Und zum anderen die Forderung, die Maßstäbe Gottes müssten in unsere Zeit passen. Das ist eine lächerliche Forderung. Es steht uns Menschen nicht zu, die Maßstäbe Gottes zu kritisieren, zu beurteilen oder sie für unsere Zeit passend zu machen. Wenn Gott uns sagt, was gut und böse und was Licht und Finsternis ist, wer sind wir, dass wir anfangen und widersprechen? Gott legt fest, was richtig und falsch ist. Und wenn wir Einspruch erheben und seine Maßstäbe missbilligen, dann geschieht nur eins, dass wir abprallen an Gottes Heiligkeit. Gott senkt die Preise nicht. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Das Reich Gottes ist nicht nur ein Reich der Heiligkeit, es ist auch ein Reich der Scheidung. Punkt 8, heute Morgen ist der vorletzte Punkt. Ich finde, das Reich Gottes ist etwas sehr Erstaunliches. Es ist das Reich des lebendigen Gottes und es kommt doch demütig an die Menschen heran. Das Reich Gottes wird ausgerufen, es wird dazu eingeladen, immer wieder freundlich, geduldig. Das Reich Gottes bietet Gnade an, Vergebung, Schuldenerlass im großen Stil. Das Reich Gottes ist stark, aber es zeigt seine Stärke nur verhalten. Es kommt zurückhaltend, fast vorsichtig an den Einzelnen heran. Niemand soll überwältigt werden. Jeder soll die Freiheit zur Entscheidung behalten. Es wächst unaufhörlich, aber es wächst im Verborgenen. Es ist so geduldig, dass es das Böse in der Welt nicht direkt bekämpft, sondern es ausreifen lässt. Man könnte sagen, das Reich Gottes ist ein freundliches, ein werbendes, ein geduldiges Reich. Aber es ist auch ein Reich der Heiligkeit, wie wir eben gesehen haben. Und das hat jetzt eine besondere Konsequenz. Die Zeit der Gnade, die Zeit der Geduld, die Zeit der werbenden Einladung ist begrenzt. Es kommt der Zeitpunkt, wo die Heiligkeit Gottes zufasst und das Böse vom Guten scheidet. Es kommt der Zeitpunkt, wo Gott das Böse ergreift und hinwegtut. Und das ist der Augenblick, wo das Reich Gottes mit Macht hervortritt aus der Verborgenheit. Es kommt der Zeitpunkt, wo die Geduld zu Ende ist. Es kommt der Zeitpunkt, wo die große Scheidung eintritt zwischen denen, die zum Reich Gottes dazugehören und denen, wo das nicht der Fall ist. Gottes Reich ist also ein dynamisches Reich. Es läuft unaufhaltsam auf diesen Zeitpunkt der Scheidung zu. Und in dem Moment, wo der jüngste Tag anbricht, wird diese Scheidung dann vollzogen. Es wird geschieden werden zwischen denen, die Gottes Gnadengebot annahmen und denen, die das nicht taten. Es wird geschieden werden zwischen denen, die eine persönliche Umkehr vollzogen und denen, die das nicht für nötig hielten. Es wird geschieden werden zwischen denen, die die Einladung ins Reich Gottes annahmen und denen, die sie ausschlugen. Es wird geschieden werden zwischen denen, die die Maßstäbe Gottes für sich verbindlich akzeptierten und denen, die sie ablehnten. Es wird geschieden werden zwischen denen, die Gottes Reich zu ihren eigenen Bedingungen haben wollten und denen, die es zu Gottes Bedingungen haben wollten. Matthäus 13, Vers 47 bis 50. Da finden Sie ein Gleichnis dazu. Matthäus 13, Vers 47 bis 50. Das Gleichnis vom Netz. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, sagt Jesus, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es herauf an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Da haben sie das Wort. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird heulen und Zähneklappern sein. Solange das Reich im Verborgenen wächst, ist Zeit zur Umkehr und Zeit zur Entscheidung. Aber in dem Moment, wo das Reich Gottes aus der Verborgenheit heraustritt, da ist die Zeit der Entscheidung abgelaufen. In dem Augenblick, wo Jesus sichtbar wiederkommt, ist die Zeit zur Entscheidung vorbei. Dann geschieht das, dass das Reich Gottes sich gegen alle Widerstände durchsetzt. Dann fasst die Heiligkeit Gottes zu. Dann wird das Böse nicht mehr geduldet, es wird gerichtet. Dann ist das Reich Gottes nicht mehr verborgen, sondern es ist sichtbar. Dann kommt die Gottesherrschaft nicht mehr verhalten, sondern mit Macht. Und dann wird es diese klare, unwiderrufliche Trennung geben zwischen denen, die Gott gehören und denen, die Gott nicht gehören. Also, das Reich Gottes drängt, es drängt aus der Verborgenheit in die Sichtbarkeit. Verborgen ist es nur vorübergehend. Jeder Tag, den Gott sein Reich noch in der Verborgenheit belässt, ist ein Tag der Gnade. Dann ist noch Zeit zur Umkehr. Wenn erst das Reich Gottes in die Sichtbarkeit durchgebrochen ist, dann wird es keine Möglichkeit mehr geben, irgendetwas zu verändern oder zu korrigieren. Es wird dann nur noch Bilanz gezogen und die große Scheidung durchgeführt. Halten wir also fest, das Reich Gottes duldet für begrenzte Zeit das Böse und die Rebellion des Menschen. Es hält für begrenzte Zeit die Sünde und die Herzenshärte der Menschen aus, einfach weil noch möglichst viele gewonnen werden sollen. Aber die Zeit der Gnade und Geduld ist begrenzt. Irgendwann tritt das Reich Gottes mit Macht in die Sichtbarkeit. Es legt dann die Verborgenheit ab. Und dann werden wir erleben, dass es eben auch ein Reich ist, das unbeugsam und schroff ist in seiner Heiligkeit. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Reich Gottes, Reich der Gnade, Reich der Liebe, Reich der Geduld, Reich der Stärke, Heiligung, Reich der Scheidung. Und dann Reich Gottes, Reich Jesu Christi. Das Reich Gottes ist kein anonymes Reich. Es kommt auch nicht irgendwie oder ist einfach plötzlich da. Es kommt durch eine Person. Und es vollendet sich durch eine Person. Und diese Person kommt aus dem Herzen Gottes. Und sie bringt die Menschen in die Nähe des Herzens Gottes. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18, da steht ein ganz starker Satz. Da heißt es, niemand hat Gott je gesehen, aber der Eingeborene, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus ist der, der von Gott kommt und darum ist er auch der, der das Reich Gottes bringt. Und in seiner Hand liegt alles, was mit diesem Reich zu tun hat. Und darum gilt, als Jesus Christus in Bethlehem, während der großen Volkszählung des Kaisers Augustus geboren wurde, da wurde nicht nur ein Mensch geboren, sondern da brach das Reich Gottes ein in die Welt. Und als Jesus in einem Unterstand fürs Vieh seinen ersten Schrei ausstieß, da wurde nicht nur ein Kind entbunden, sondern da fasste das Reich Gottes Fuß in der Welt. Und von Anfang an war es umkämpft, dieses Reich, so wie es heute umkämpft ist. Satan hat von der ersten Stunde an versucht, in wilder Hast die Ausbreitung dieses Gottes doch noch zu verhindern. Und er bediente sich des gewissenlosen König Herodes des Großen, der dann einen beispiellosen, grausamen Kindermord befahl, um Jesus, den Bringer des Gottesreiches, das Leben doch noch zu nehmen. Satan wusste, dass seine Tage gezählt sein würden, wenn dieses Reich erst einmal Fuß fassen würde. Er tat alles, um es im Keim zu ersticken. Und doch, Gottes Reich fasste Fuß, breitete sich aus, unaufhaltsam, leise und stark, durch den eingeborenen Sohn Gottes, der aus dem Herzen Gottes kommt. Jesus brachte das Reich Gottes in die Welt. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 11, Vers 27 steht ein ganz wichtiger Satz, da sagt Jesus, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Das ganze Reich Gottes, von seinem Anfang bis zur Vollendung, hat Gott in die Hände seines Sohnes Jesus gelegt. Er hat ihm die Rechte daran übertragen. Er hat ihm die Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde gehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Er beschreibt dem Johannes im Gefängnis, was er tut. Das Reich Gottes kommt durch eine Person. So, und jetzt kommt noch was Wichtiges. Jesus brachte das Reich Gottes, er brachte die Gnade Gottes, er rief das Gnadenjahr Gottes aus. Er brachte die Stärke Gottes, die Liebe Gottes, die Geduld Gottes, die Heiligkeit Gottes. Er zeigte, was der Wille Gottes ist und tat es ohne Kompromisse. Und er wird auch die große Scheidung bringen, an dem Tag, an dem das Reich Gottes die Verborgenheit ablegt. Aber all das, was er brachte, das ganze große Reich Gottes, wissen Sie, das hatte seinen Preis. Die Sünde hat ihren Preis gehabt, sie kostete den Menschen das Leben. Sie brachte ihm den Tod ein, die Sterblichkeit, Krankheit und Mühe und Tränen. Aber auch das Reich Gottes, was Jesus brachte, hatte seinen Preis. Es kostete den Sohn Gottes das Leben. Und das ist das tiefste Geheimnis des Reiches Gottes. Es musste ein Preis dafür gezahlt werden. Es musste das Leben des Gottessohnes dafür bezahlt werden. Es musste. Es ging nicht anders. Ich will es erklären. Ohne den Opfertod Jesu am Kreuz wäre das Reich Gottes ein Reich ohne Gnade und ohne Vergebung gewesen. Es wäre ein Reich der Heiligkeit gewesen und der Reinheit und des Lichts. Aber die Heiligkeit hätte die Menschen nur gerichtet. Und die Reinheit hätte sie weggestoßen und das Licht hätte sie in die Dunkelheit fortgetrieben. Das Reich Gottes ohne die Gnade wäre unbewohnbar gewesen für Menschen, die Sünder sind. Und darum der Opfertod des Gottessohnes. Jesus machte sich persönlich haftbar für etwas, das ihn eigentlich nichts anging. Was geht denn Jesus meine Sünde an eigentlich? Jesus machte sich persönlich haftbar für den gigantischen Berg von Schuld, den die Menschheit seit dem Sündenfall aufgetürmt hat. Er nahm den Schuldschein, der die Menschheit von Gottes Nähe ausschließt, und gab sein Leben, damit bezahlt würde, was bezahlt werden muss. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 heißt es, Jesus Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und der erste Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24 ergänzt, er hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen, an seinem Leib, auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Jesus brachte das Reich Gottes und er haftete persönlich dafür. Er haftete persönlich dafür, dass wir Sünder, die eigentlich ohne Chance sind, doch Zutritt bekommen ins Reich Gottes. Und damit ist klar, es läuft alles auf Jesus zu. Das Reich Gottes hat nicht viele Zugänge, sondern nur einen einzigen, nämlich ihn. Und jeder, der den Zugang ins Reich Gottes sucht, muss punktgenau an diesem einen Zugang ankommen. Nur Jesus hält die Gnade Gottes bereit vor verlorene Sünder. Und darum kann man auch nur durch ihn allein ins Reich Gottes hineinkommen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 24, heißt es, ringt darum, wie in Todesangst, dass ihr durch die enge Pforte hineindrängt. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Und im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 9, sagt Jesus, ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Und dann ein paar Kapitel weiter, Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich allein. Es gibt nur einen Zugang ins Reich Gottes und dieser ist ein schmaler. Wir werden das morgen Nachmittag noch genauer anschauen. Aber punktgenau an diesem Zugang ankommt, wird nicht hinein können. Nur die schmale Pforte der Gnade führt zum Leben im Reich Gottes. Also das Reich Gottes ist das Reich Jesu Christi. Und jetzt noch ein letzter wichtiger Punkt. Ich glaube, ich beanspruche Sie sehr heute, aber er ist wichtig. Ganz am Anfang haben wir heute gesagt, das Reich Gottes hat zwei Seiten. Da ist das universale Reich Gottes. Gott herrscht darin über die Naturgesetze und die Naturgewalten. Darin lenkt er den Weg der Nationen und richtet die Völker. Zu diesem universalen Reich gehört jeder Mensch ohne Ausnahme. Wir haben weiter gesagt, das universale Reich Gottes bringt keine persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und dann haben wir gesagt, da ist das persönliche Reich Gottes. Das wurde durch den Sündenfall verschlossen und es wurde durch Jesus wieder zugänglich gemacht. Und jetzt kommt das Entscheidende. Beide Seiten des Reiches Gottes, beide, das universale und das persönliche Reich Gottes, hat der Vater in die Hände des Sohnes gelegt. Beides. Schlagen Sie mal bitte den Hebräerbrief auf. Kapitel 1, 1 bis 3. Und wenn Sie, jetzt muss ich wieder meinen Spruch sagen, und wenn Sie in Ihrer Bibel malen, dann malen Sie den rot an. Hebräer 1, 1 bis 3. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jetzt hören Sie genau zu, was jetzt über den Sohn gesagt wird. Den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hier werden beide Seiten des Reiches Gottes genannt. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Und von beiden wird gesagt, dass sie in den Händen Jesu liegen. Da ist das persönliche Reich Gottes. Es liegt in der Hand Jesu, denn hier wird gesagt, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Also er hat die Gnade, die Vergebung gebracht und das verschlossene Reich Gottes zugänglich gemacht. Und dann das universale Reich Gottes, auch das wird hier genannt und auch das liegt in der Hand Jesu, denn hier steht, Gott hat durch ihn die Welt gemacht. Gott hat ihn zum Erben eingesetzt über alles und durch Jesus wird die Welt erhalten. Durch sein kräftiges Wort wird sie am Leben erhalten. Also, dass die Welt überhaupt weiter besteht, dass die Sonne aufgeht und dass auf den Äckern Brot wächst für die Menschen. Das ist alles nur möglich, weil Jesus an Gottes rechter Seite sitzt und die Welt mit seinem kräftigen, göttlichen Wort erhält. Beide Seiten also des Reiches Gottes liegen in Jesu Hand. Ich habe Ihnen die Folie nochmal draufgelegt. Sie sehen, Erschaffung der Welt ganz vorne, ja, dann kommt der Sündenfall, dann bricht das persönliche Reich Gottes ab. Dann kommt Jesus, die Inkarnation, das Reich Gottes, das persönliche Reich Gottes setzt wieder ein, aber es ist noch verborgen, darum gestrichelt. Und wenn er wiederkommt, dann wird es alles sichtbar und im tausendjährigen Reich haben wir beide Sachen, beide Seiten des Reiches Gottes, das Universale und das Persönliche, wieder vereint. Durch Jesus werden persönliches und universales Reich Gottes wieder zusammengebracht. Und dass dieses große, universale Reich Gottes in Jesu Hand liegt, das ist auch in seinem irdischen Leben schon immer wieder einmal deutlich geworden. Zum Beispiel, wenn er die Naturgewalt des Sturms stillte, oder wenn er auf dem Wasser ging und so die Gesetze der Schwerkraft aufhob. Oder wenn er 5000 Menschen sättigte mit 5 Broten und 2 Fischen. oder wenn er die Kranken heilte oder die Tote zum Leben erweckte. Überall dort erwies er sich als Herr über die Schöpfung, als Herr über das universale Reich Gottes. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird das sichtbar werden. Dann werden die zwei Seiten des Reiches Gottes wieder eine Einheit bilden. Wie damals, vor dem Sündenfall im Paradies. Und damit ist klar, jetzt noch läuft das persönliche Reich Gottes verborgen durch die Geschichte. Jetzt noch wächst das Böse auf daneben. Jetzt noch ist das Reich Gottes nicht durchgebrochen in die Sichtbarkeit. Aber an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, da wird das Reich Gottes wieder das sein, was es schon am Anfang der Welt war. Die große, universale Herrschaft Gottes, in der die Menschen persönliche Gemeinschaft haben mit ihrem Gott. In den Händen Jesu liegt also alles. Das universale und das persönliche Reich Gottes. Machen Sie sich das klar zum Schluss. In denselben Händen, die für uns durchbohrt wurden und ans Kreuz genagelt, liegt das ganze große Reich Gottes. Und darum kann es für jeden Menschen, der in diese Welt geboren wird, eigentlich nur ein einziges Ziel geben, dass sein Leben in die Hände des Gottessohnes Jesus kommt und dass er dann als begnadigter Sünder im Reich Gottes leben darf. Danke.